HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Vom Sternekoch zum Bauern. Franz Kellers Lebensweg ist ungewöhnlich. Sein Handwerk hat er unter anderem bei Paul Bocuse gelernt. Danach erkochte sich Keller selbst 2 Sterne. Dann die Kehrtwende. Er stieg aus dem Sternezirkus, wie er es nennt, aus und machte sein kleines, feines Lokal auf. Die Adlerwirtschaft in Hattenheim im Rheingau. Das ist 25 Jahre her, aber die Leidenschaft fürs Kochen und Essen ist geblieben. Vom Einfachen das Beste ist seine Philosophie und so heißt auch sein Buch, in dem er von Verbrauchern und der Nahrungsmittelindustrie ein radikales Umdenken fordert. Ich habe Franz Keller besucht auf seinem Falkenhof im Wispertal, wo er seine eigenen Rinder und Schweine züchtet. Hier ist HR Info, das Interview. Herr Keller, ich habe neulich erst den Spruch gehört, das, was der Koch auf den Teller bringt, das ist ein Teil seiner Seele. Wie emotional ist Kochen für Sie?
Sehr emotional, natürlich.
Welche Gefühle verbinden Sie damit?
Genuss, Freude und einfach also ich kann schon mal Gänsehaut bekommen. Wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, der Frühling kommt und plötzlich sieht man den Löwenzahn, den man vorher nicht gesehen hat im Winter, wenn man durch die Gegend latscht. Und bevor der blüht und holt sich den ersten Löwenzahnsalat und isst den und der schmeckt wieder so, wie er immer geschmeckt hat, das ist schon ein tolles Gefühl.
Empfinden Sie beim Kochen und vielleicht auch beim Essen auch sowas wie kindliche Geborgenheit?
Ja, ich fühle mich sehr wohl. Kindliche Geborgenheit weiß ich jetzt nicht, ob das ist. Das ist ja leider schon lange her. Wann hat man die noch?
Aber Sie sind aufgewachsen in einer Familienwirtschaft, wo immer viele Menschen in der Küche gestanden haben. Sie haben das Kochen von Ihrer Oma und von der Mutter gelernt und mussten auch früh ran. Also es hat schon ein bisschen was mit Familie auch zu tun?
Natürlich, das ist eigentlich der wichtigste Raum der Familie, die Küche. Und bei uns gab es gar keinen anderen außer im Schlafzimmer. Also da hatte jeder sein Schlafzimmer. Ich hatte keins für mich alleine. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, auch im Zimmer. Und der Raum, in dem man gelebt hat, gegessen hat, in dem Krach war, in dem es schön war, das war alles die Küche. Und genauso ist es heute noch. Deshalb habe ich auch hier eine anständige Küche wieder mit Tisch und alles. Ich könnte mir auch nie eine Küche vorstellen, so 5 Quadratmeter und dann draußen einen Esstisch irgendwo. In der Küche gehört ein Tisch. Und bei uns in der Küche war das der Arbeitstisch und dann wurde aufgeräumt und dann wurde dran gegessen. Basta.
Wenn es um Kochen geht, spielt auch das Gefühl der Verantwortung eine Rolle?
Natürlich, eine sehr große. Wenn jemand seinen Beruf ernst nimmt, dann sollte der ganz streng darauf achten, was er da anderen zubereitet und mit was für Grundprodukten. Ne? Weil da wird leider heute sehr wenig drauf geachtet. Deshalb bin ich ja so dafür, dass die Leute wieder selber kochen, dann bekommen sie auch ein Gefühl dafür.
Wut? Hat Kochen auch mit Wut bei Ihnen mittlerweile zu tun?
Wut ist, wenn man so viel wirklich schlechte Lebensmittel im Umlauf hat. Also wenn irgendwo Schokolade draufsteht und man weiß eigentlich, da sind keine 30% Schokolade drin oder so. Und das andere ist Zucker und Dreck und Ersatzstoffe, noch nicht mal Zucker, das sind dann noch Zuckerersatzstoffe oder die Schale von Kakao und so. Und da werde ich wütend, weil das keiner merkt. Das merkt keiner mehr. Die Leute haben keine Ahnung und lassen sich veräppeln ohne Wenn und Aber und bezahlen auch noch dafür.
Auf jeden Fall geht es in Ihrem Buch über 200 Seiten so. Sie erzählen zum Teil Ihre Lebensgeschichte, aber Sie wettern auch gegen so Dinge wie Massentierhaltung, gedoptes Billigfleisch, inhaltsleeres Industriefood. Auf dem Buchdeckel vorne ist auch noch so ein Slogan drauf, ein Sternekoch greift an. Wen oder was wollten Sie denn genau angreifen?
Ja, ich will einfach die Umstände angreifen, die heute herrschen und die mit Lebenskultur, mit Essen zu tun haben. Die sind schrecklich bei uns, weil das Essen spielt immer eine kleinere Rolle oder vielleicht bei ganz, ganz wenigen Leuten nur eine große Rolle. Aber gut Essen ist ein Lebensgefühl und es hält auch noch gesund nebenbei. Und das spielt alles keine Rolle mehr, das ist furchtbar. Also zwischendurch, nebenher, an der Tanke, fix und fertige Brötchen mit allem Matsch dazwischen und das Brot, was sollte man gar nicht mehr Brot nennen, was man da kaufen kann. Alles praktisch quadratisch, aber ohne Inhalt. Und das kommt immer mehr. Und das Zeug ist auch noch teuer. Das ist das Schreckliche.
Also ich kenne aber schon in meinem Freundeskreis auch Leute, die bewusst einkaufen und auch ganz gerne kochen. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren.
Nein, aber das große Ganze ist schon so. Wir haben nicht umsonst in Deutschland die billigsten Lebensmittel überhaupt von ganz Europa. Wirklich. Mit Lebensmitteln sollte man sich schon seine Gedanken machen, dass es einfach nicht sein kann, dass ein Stück Fleisch 3,80 Euro kostet. Das ist pervers. Das funktioniert ja auch nicht. Das funktioniert nur, weil subventioniert ist und weil der Hersteller, der arme Bauer, bin mir nicht mehr sicher, ob man die überhaupt noch Bauern nennen sollte, einfach gezwungen ist, so billig zu produzieren. Wie kann es sein, dass Fleisch billiger ist wie Gemüse? Das geht nicht. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Wenn diese Großbetriebe einrechnen müssten, was sie mit ihrer Gülle und mit ihren Stoffen, die da so nebenher anfallen, den Böden antun. Wenn man das alles einkalkulieren würde, dann müsste heute das Stück Fleisch, was jetzt vielleicht für 3,50 Euro auf der Karte ist, schon 22 kosten. Und ich denke, das wäre ein toller Regulator. Wenn es nämlich teurer ist, werden die Leute auch weniger essen. Aber nicht, wenn es immer billiger wird.
Franz Keller in HR Info, das Interview. Sie machen das ja hier auf Ihrem Hof, auf dem Falkenhof im Wispertal im Rheingau ja ganz anders. Man kann sich auch gar nicht vorstellen, dass Sie ausgerechnet hier Ihr Wutbuch geschrieben haben, inmitten dieser malerischen Landschaft. Also Sie züchten hier auf diesem kleinen Bauernhof Rinder, Schweine,
und Kaninchen,
Hühner,
Kaninchen.
Anderes Kleinvieh, genau.
Hühner haben wir für die Eier.
Genau, Pferde haben Sie auch. Ich glaube, es sind so ungefähr 60, 70 Tiere hier auf dem Hof.
Ja.
Ne? Das ist Idylle pur hier, wenn man sich umschaut, grüne Wiesen, unberührte Landschaft, absolute Ruhe auch. Und da haben Sie sich in den letzten beiden Jahren abends immer hingesetzt und sich den Frust von der Seele geschrieben. Das kann man sich gar nicht vorstellen in dieser Umgebung.
Länger. Ich habe eine ganze Schublade voll von solchen Texten gehabt. Und da dachte ich mir, vielleicht sollte man die Leute mal motivieren, mehr darauf zu achten, was sie sich in den Mund stecken als sogenanntes Lebensmittel, weil das hat ja auch was mit Gesundheit zu tun. Wir wissen ja auch, dass viele Leute krank sind, weil sie zu viel Zucker essen, weil sie zu viel Fleisch essen und alles. Also Wohlstandskrankheiten und dass das sogar gefördert wird. Also, dass da nichts dagegen gemacht wird.
Das regt Sie auf.
Das regt mich auf.
Das merkt man. Und dann kann man so Sätze lesen wie, denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal auf einem 10 Stück Billigfleisch kauen. Sie kauen auf der Todesangst eines auf barbarische Weise gezüchteten und geschlachteten Tieres. Klare Worte, da vergeht einem gleich der Appetit.
Ja, das soll's ja auch.
Wollten Sie damit abschrecken?
Natürlich.
Ihr Buch, das ist sofort in die Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Also Sie scheinen damit offensichtlich auch einen Nerv zu treffen. Woran denken Sie, liegt das?
Weil es jetzt gerade in der Zeit ist. Ich glaube, ich habe da einfach zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht. Alle reden sie darüber, aber ganz wenige tun es nur bis jetzt. Also wir haben ja schon solche Extreme wie sehr viele Veganer, die ausgestiegen sind, weil sie das nicht essen wollen. Wir haben tatsächlich in Wirklichkeit wieder einige junge Leute, die aufs Essen, da gibt's Foodblogs, da gibt's viele Sachen, also es passiert schon was. Mhm. Aber man muss es mal in die Breite bringen. Man muss es den Leuten einfach sagen, Leute, es ist nicht okay, einmal in der Woche und auch noch am Samstag, wenn sie auch alle im Supermarkt sind und wenn es besonders billig ist, weil es ja der Samstag ist, einkaufen, alles in den Einkaufswagen hauen, wunderbar, das Ritual ist erledigt für eine Stunde. Das hat nichts mit Qualität, das hat nichts mit Essen zu tun, das hat nichts mit Lebensfreude zu tun. Und das ist Quatsch. Kleine Märkte gehen. Ich sage ja nicht, dass die Supermärkte alle nur Mist haben. Überhaupt nicht. Die bemühen sich ja auch. Aber schon alleine an der Höhe der Regale und wo was ist, sieht man schon, welche Qualität. Also es hat alles seine Schiene. Und da muss man halt mal ein bisschen rausbrechen. Da muss man ein bisschen Zeit investieren ins Essen und in Lebensqualität.
Ihr Rezept dagegen, Ihre Philosophie ist, man nehme vom Einfachen das Beste. Meinen Sie damit dann auch das Teuerste? Oder woran erkennt man überhaupt das Beste? Ist das schwierig als Verbraucher?
Gar nicht. Also wenn ich hingehe, das muss nicht das Teuerste sein, aber man muss sich einfach ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Dann weiß man zum Beispiel, dass man keine Erdbeeren kauft im Januar, Februar, November, Dezember.
Die schmecken ja auch gar nicht.
Erstens schmecken sie nicht, zweitens ist es ideenlos und drittens kostet ein Schweinegeld. wir machen unsere Erdbeeren für Sorbet, für Eis, für Marmeladen und so, kaufen wir immer erst am Ende der Saison ein. Und wissen Sie warum? Nicht nur, weil sie dann am billigsten sind, weil sie keiner mehr will, sondern weil die späten Erdbeeren die besten sind. Ne? Das ist, und das ist ein ganz gutes Beispiel davon. Und da, daran sieht man, dass es gar nicht teuer ist.
Wie setzen Sie denn Ihre Philosophie vom Einfachen das Beste hier auf dem Falkenhof um? Ganz praktisch.
Indem ich nur das mache, was mir schmeckt und wie ich es haben will. Meine Tiere werden älter, das sind Freilandtiere. Wenn wir die rausholen im Frühjahr, so früh wie möglich, dieses Jahr war es leider sehr spät, weil der Winter ja ziemlich lang war, dann, wenn Sie das sehen, was die für Bocksprünge machen, wie die eine halbe Stunde durch die Gegend rennen und sich wälzen und sich freuen, dann wissen Sie, dass man das richtig macht. Und dann wissen Sie auch, dass die Tiere nicht dauerhaft in den Stall gehören.
Dieses Fleisch von Ihren Tieren kommt dann sozusagen von der Weide auf den Teller. Also Sie bewirten hier auf dem Hof ja auch Gäste. Das Fleisch wird aber auch in Ihrem berühmten Lokal in der Adlerwirtschaft in Hattenheim weiterverarbeitet. Das heißt, also es ist so ein kleiner, feiner Kreislauf. Ist das denn ein Musterbeispiel fürs Große und Ganze?
Natürlich. Wenn man nicht jetzt Hunderttausende von Schweinen züchten will und wenn man weiß, dass man für das Fleisch das Drei- oder Vierfache bekommt, was es wert ist. Bei mir sind die Schweine nicht nur 5,5 Monate Schnellmast und dürfen kein Fett haben, bei mir sind sie 1,5 Jahre alt und die Schweine müssen mindestens 1 Jahr alt werden. Es gab eine ganz alte Bauernregel, ein Schwein muss mindestens 2-mal den Winter gesehen haben. Wenn der Bauer das Geld dafür bekommt, wenn er Kunden hat, die ihm das bezahlen, dann ist das auch möglich. Und wir haben gerade vorher gesagt, wir ernähren uns alle verkehrt, wir essen zu viel tierisches Eiweiß. Das ist nicht nur Fleisch, das ist Wurst, das ist Käse, das ist Butter. Das sind die ganzen Nebenprodukte, die wir dabei haben. Eier gehören auch dazu. Wenn wir das einschränken müssen vielleicht, weil es teurer ist. Was kann uns Besseres passieren? Vielleicht machen sich die Leute dann Gedanken und kochen doch ein bisschen mehr Gemüse.
Also weniger ist mehr.
Ja, genau.
Spitzenkoch Franz Keller in HR-Info das Interview. Er hat sich schon vor Jahren aus der Spitzengastronomie verabschiedet und verfolgt heute als Bauer mit seinem Falkenhof und seiner berühmten Adlerwirtschaft in Hattenheim im Rheingau die Philosophie vom Einfachen das Beste. Herr Keller, das ist hier unsere legendäre HR-Info-Interviewbox.
Okay.
Machen Sie mal auf. Können Sie mal beschreiben, was Sie da drin finden? Sie können es auch gerne mal rausholen.
Ja, das sind Figuren, ich weiß jetzt leider, also Lego. Und die Figuren selber, die stammen aus einem Star-Wars-Film, glaube ich.
Genau,
sowas,
das sind
ja.
Star-Wars-Figuren. Was könnte das mit Ihnen zu tun haben?
Kampf.
Sind Sie ein Star-Wars-Fan?
Ich habe schon ein paar Mal sowas gesehen, aber mir ist das so ein bisschen zu aufgedonnert. Also das ist vielleicht auch so ein Ausweich. Heute kämpft ja keiner mehr. Heute wird nur noch im Kino gekämpft. Man kann auch ruhig im täglichen Leben kämpfen.
Sie spielen ja in Ihrem Buch selbst drauf ein. Sie sprechen vom Krieg der Sterne.
Ach so, ja gut. Also das habe ich jetzt nicht mit den Sternen zu tun gehabt. Das ist ja auch schon alter Kram. Das ist fast 25 Jahre her. Und das kriege ich natürlich nicht mehr los. Natürlich hilft mir das auch. Deshalb habe ich ja das Interesse der Menschen und der Medien, weil ich halt... Gut, ich war der Erste vor 25 Jahren, der gesagt hat, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will nicht mehr. Ich habe weder den Sponsor noch die Lust, umsonst zu arbeiten und tolle Küche zu machen. Und in Wirklichkeit mache ich es nur für meinen Glorienschein und damit ich ein 3- oder 2-Sterne-Koch bin. Ich möchte leben, wie ich bin und was ich bin, aber ich möchte mich nicht mehr kategorisieren lassen in einer Kategorie, die ich mir nicht leisten kann, weil ich kein Hotel habe.
Sie haben sich auf jeden Fall 2 Sterne erkocht und haben die vor 25 Jahren sozusagen
Da hatte ich nur noch einen. Da hatte ich nur noch einen. 2 Sterne war viel früher zu Hause, auch in Oberbergen. Aber ich habe einfach gemerkt, ich drehe mich im Kreis, ich komme nicht vorwärts, ich arbeite wie ein Verrückter für die Bank, ich arbeite für meine Gäste, ich arbeite für meine Gerichte. Aber Familie hat auch drunter gelitten, alle haben drunter gelitten und nur ich dann irgendwann auch und habe gesagt, ich muss was ändern und ich will was ändern.
Wollen wir mal die einzelnen Figuren durchgehen? Der erste hier, das ist Darth Vader, der böse schwarze Lord. Der zweite oder der dritte hier hinten, das ist Yoda, der weise Philosoph. Und das ist Han Solo, der draufgängerische Weltraumpilot. Mit welcher Figur würden Sie sich heute am meisten identifizieren?
Den da bitte.
Mit Yoda, den Meister und weisen Philosophen, der andere belehren möchte.
Wahrscheinlich ist es so, ja. Obwohl ich mir nie vorstellen konnte, dass ich Pädagoge oder Lehrer werde oder so.
Eigentlich hat Sie diese Sterneküche doch zunächst sehr geprägt. Sie haben in Ihrer Gesellenzeit bei Paul Bocuse in Lyon gelernt. Er hängt auch hier ganz groß in Ihrem Wohnzimmer, überlebensgroßes Bild. Ja. Also Sie haben doch als junger Koch schon von den Sternen geträumt.
Also wenn ich Ihnen heute sage, dass ich immer noch mit Sternen koche, nach meinem eigenen Maßstab, ich arbeite immer mit den besten Produkten, bessere wie manche Kollegen sie haben. Ich koche vielleicht konservativer, ich mache viel Zeitgeist und Moden nicht mit, also Molekulargedöns und so, das gehört in die Apotheke, aber nicht in die Küche. Man sollte auch die Show-Effekte in der Küche wieder etwas zurücknehmen. Mhm. Es ist zwar toll, wenn man eine Schokoladenkugel gibt und kriegt und da schüttet einer was drunter und dann dampft und die Schokoladenkugel bricht zusammen und innen ist Eis.
Das Gedöns für Sie. Gehen Sie da noch hin?
Natürlich gehe ich da hin. Ich habe da meine Spezialisten. Ich weiß da, wo ich hingehe und ich weiß auch, wo ich nicht hingehen muss.
Und Sie können so ein Sterneessen auch genießen?
Ja, natürlich tue ich das und wie. Es gibt ja Dinge, ich lehne das ja nicht ab als Ganzes.
Was ist Ihnen auf dem Tisch lieber, Hummer oder Forelle Müllerin?
Dann lieber eine Forelle Müllerin.
Beluga-Linsen oder Bohneneintopf?
Beides.
Französische Taubenbrust oder Blutwurst mit Kraut und Püree?
Blutwurst. Und wenn ich den Sterneköchen etwas vorwerfe, wenn überhaupt, dann ist es, dass sie zu viel Spielereien machen, dass sie zu viel Dinge machen, rennen alle ins selbe Ding, plötzlich gibt's überall Kobe-Rind und. Sie machen das sehr. Ich finde, wir Köche sollten auch eine Botschaft haben, was die Ernährung der Menschen betrifft. Ich finde, wir sollten viel, viel mehr tun für die breite Masse, zum Beispiel Kinderkochkurse, dass man den Leuten lernt, keine Angst macht, dass in dem sein Kochbuch, das kaufe ich zwar, aber ich kann ja eh nicht danach kochen. Man nimmt den Leuten sogar den Mut, selbst zu kochen, weil die alle sagen, das schaffe ich sowieso nie.
Als Sie in den 70er Jahren bei Bocuse waren, da hatte er schon 3 Sterne, die hatte auch zeitlebens dann behalten. Und Sie sind ja bei ihm durch eine ganz harte Schule gegangen, so wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben. Er hat Sie den Deutschen aber ganz besonders ins Herz geschlossen. Daraus ist eine Freundschaft entstanden. Er war so eine Art Mentor auch für Sie. Was ist das Wichtigste, was Sie von ihm gelernt haben?
Durchsetzen und tun, was man für richtig hält, ohne Kompromisse und gleichzeitig auch gut leben. Und dann ist es die richtige Mischung. Und das habe ich eigentlich bei ihm gelernt.
Wenn man Sie aber selbst als Sternekoch anspricht, kriegt man einen auf die Mütze? Das darf
ja,
man nicht mehr zu
Ihnen
sagen.
Ja, weil ich schon lange,
ne,
keiner mehr bin. Ich möchte,
also es ist schon eine Beleidigung dann für Sie?
Nein, Beleidigung ist es nicht. Aber es ist immer, das ist immer der Aufhänger. Ich weiß es nicht, warum sagen die nicht einfach nur, der kocht anständig und fertig?
Ha, Info, doch. Das Interview mit Franz Keller, der anständig kocht. Und er hat in seinem Buch Vom Einfachen das Beste sich den Frust und die Wut auch ein Stück weit runtergeschrieben über die Art und Weise, wie wir uns heute ernähren mit Fastfood, Billig, Fleisch und Fertigprodukten. Sie sind Jahrgang 1950 und haben das ja noch ganz anders erlebt früher. Kochen war zu Hause so ein Familiending. Die Küche war der Mittelpunkt, haben wir eben schon mal angesprochen. Sie mussten früh auch schon in der Wirtschaft der Eltern mithelfen, im Schwarzen Adler in Oberbergen bei Freiburg. Das Kochen haben Sie von 2 Frauen gelernt, nämlich von Ihrer Oma und Ihrer Mutter. Aber Ihr Vater hat dann festgelegt, du wirst Koch. Sonst wären Sie nämlich vielleicht heute Flugzeugingenieur.
Ja, das wurde mir mehr oder weniger dringlich nahegelegt, dass ich das machen muss. Und habe dann unter viel Schmerz, ich bin 3-mal abgehauen und 3-mal hat mich der Alte wieder hingebracht und hat gesagt, du machst das jetzt und du ziehst das durch und hinterher, wenn du die Lehre hast, kannst du machen, was du willst. Und das war dann mein Horizont. Und nach einem halben Jahr habe ich kapiert, Boah, das ist doch gar nicht so schlecht. Du bist frei. Ich bin kein so großer Teamworker. Es sei denn, ich bin der Chef von dem Team und sag, wo es lang geht. Und das hat alles gepasst. Und von da an macht es mir Spaß und war überhaupt kein Thema mehr.
Aber so wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, war die Beziehung zu Ihrem Vater, wie soll ich sagen, nicht ganz einfach, um es mal freundlich zu formulieren.
Ich glaube, das war wie eine Hassliebe. Ich weiß nicht, woher
Sie waren
das.
Waren Sie vielleicht so ähnlich?
Das kann sein,
das waren
ja.
Sturköpfe.
Ich glaube aber eher, mein Vater ist aufgewachsen ohne Vater, hatte eine sehr dominante Mutter, unsere Oma Mathilde. Und ich habe das wahrscheinlich alles im Überfluss bekommen, was mein Vater von ihr nicht bekommen hat, weil die Frau war alleine in diesen ganzen, mit der Kriegssituation, mit allem. Und die Oma Mathilde, die hat alles bei mir wahrscheinlich besser und gut gemacht, was sie beim Alten nicht so gut gemacht hat. Und das hat der halt wieder gespürt. Also ich glaube, so verrückt, dass das klingt, mein Vater war eifersüchtig auf mich. Und ich habe mir halt auch nichts gefallen lassen, weil wir ziemlich ähnlich waren und so. Es ist halt gekommen, wie es gekommen ist.
Jetzt ist ja so, Ihr Sohn heißt auch Franz, genauso wie Ihr Vater auch Franz geheißen hat. Also drei Franzens
das war immer
bei den Kellers, genau. Ja. Und Ihr Sohn ist auch Koch. Er hat von Ihnen die Adlerwirtschaft in Hattenheim übernommen. Wie halten Sie es jetzt mit ihm? Haben Sie aus der schwierigen Vater-Sohn-Beziehung gelernt?
Ich denke schon. Weil ich habe mich sofort, als der sich entschlossen hat, nach Hause zu kommen, also erst wollte er ja mal nur Konditor lernen, Patissier. Und als er fertig war, hat er gesagt, ich lerne jetzt doch noch Koch. Und das kam automatisch. Und dann habe ich ihm relativ früh, relativ schnell den ganzen Laden überlassen. Da gab es dann höchstens mal Gemaule, weil die Gäste alle nach mir gefragt haben. Und er hat gesagt, ja, ich mache das jetzt. Ne?
Teilt er denn Ihre Philosophie vom Einfachen das Beste?
Oh ja, und das ist das nächste Glück, was nicht selbstverständlich ist. Also er war bei sehr guten Köchen, er war in 3-Sterne-Läden, hat er genauso gelernt wie ich auch. Und er hat alles gesehen, alles mitgemacht und gleichzeitig das gelernt, womit ich angefangen habe, in den 70er Jahren. Also meine Küche, die ich dahin gebracht habe, die Schwarze Adlerküche mit den 2 Sternen. Also das war seine Basis. Und auch deshalb, glaube ich, hat er ganz gut kapiert, dass das gar nicht so schlecht ist, was ich mache. Und es gibt viele Menschen, die in die Adlerwirtschaft kommen und sagen, ich esse ja sonst kein Fleisch, aber hier esse ich das. Das ist schon mal ein guter Weg.
Ja, aber nicht alle haben die Adlerwirtschaft um die Ecke oder einen Falkenhof. Ne?
Also dann sollen sie weniger Fleisch essen. Sie sollen einfach, ich kann ja auch nicht alle beliefern. Ich denke auch, das, was ich mache, bis das mal unten ankommt, das wird noch dauern, also bis das der Standard wird. Aber ich habe angefangen, Pouladen zu züchten, weil ich die immer nur aus Frankreich bekommen habe. Dann habe ich Pouladen. Ich war ja erst schon ein Kleinbäuerchen in einem Schrebergarten. Ich habe meine ersten Schweine in einem Schrebergarten gezüchtet. Und ich habe es einfach gemacht, weil mir alle gesagt haben, das geht nicht. Und siehe da,
das
hinterher.
Das fordert Sie heraus, sowas, ne? Das
natürlich.
Geht nicht.
Und dann hinterher, es gibt jetzt inzwischen Leute, die anständige Gänse züchten, die im Grünen sind, die nicht in Mastställen sind, die nicht nur Hafer zu fressen kriegen. Das gibt's. Es wird nachgemacht.
Schauen wir zum Schluss nochmal ganz kurz in die Zukunft. Wie würde für Sie ein modernes Schlaraffenland aussehen?
In dem die Lebensmittel so sind, wie sie sein müssten, indem sie den Wert auch haben und repräsentieren, weil wir wissen ja alle, was nichts kostet, ist nichts. Wenn es teurer ist, ist es wertvoller. Und ich glaube, dass das schon ein Weg ist, um auch den Leuten beizubringen, weniger Fleisch zu essen. Solange es so billig ist und es ist einfach ein Schnitzel in die Pfanne zu hauen, wird keiner drüber nachdenken oder wenige nur. Es gibt ja die einen, die sagen, nee, das esse ich gar nicht mehr, dann verzichte ich auf Fleisch. Und die anderen sagen, oh, warum nicht? Ne? Die kaufen sich dann einen Grill für 600 Euro und schmeißen Würstchen drauf, wo das Kilo 1,80 Euro kostet. Ne? Das ist die Norm heute. Mit viel Bier geht das ja runter.
Dankeschön, Franz Keller.
Vielen Dank.
Sein Buch Vom Einfachen das Beste ist im Westend Verlag erschienen. Alles Weitere zum Thema und den Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariela Milkova.